Elte, ich war im Jahr, in den Jahren 1969 bis 1972 mehrmals in Bonn, aber nie in der Adventgemeinde. Damals habe ich eine Forschung im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes gemacht. Und deswegen war ich hier, habe ich sehr häufig übernachtet, aber am Wochenende war ich immer woanders. Nie in der Bonner Gemeinde. Also ich kenne Bonn sehr gut, aber die Adventgemeinde kannte ich erst vor wenigen Jahren, als ich hier eingeladen worden bin, ein paar Vorträge zu halten. Was ist eine Kurzbibelschule? Also die Bibel ist erst nicht sehr kurz. Man braucht ein bisschen Zeit, um eine Bibel durchzulesen. Aber die Kurzbibelschule versucht in eine zusammengeraffte Form wesentliche Elemente in Bezug auf den Inhalt der Bibel bekannt zu machen, weil wir glauben, dass erstens wir sagen, dass wir zum christlichen Abendland noch gehören. Ob es noch christlich ist, das ist die zweite Frage. Und irgendwie die Werte der Bibel wurden die Grundlagen des Abendlandes. Das muss man nicht vergessen. Die Werte der Bibel, auch wenn die Leute sich heute sehr stark von der Bibel distanzieren, waren die Grundlage für manche Vorstellungen der Gegenwart. Zum Beispiel, wir sprechen über die Menschenrechte oder über die Gleichheit von Mann und Frau. Woher kommt das eigentlich? Das ist nur aus der Bibel ersichtlich, dass es eigentlich vor Gott keinen Unterschied gibt zwischen Menschen. Spielt keine Rolle, aus welchem Land er kommt. Das ist auch eine Sache, die in der Bibel zu finden ist. Und deswegen, ich glaube, dass wir brauchen wieder eine Besinnung, weil manche Werte des Abendlandes heute in Frage gestellt werden. Wir haben zum Beispiel in der Schweiz eine große Diskussion über das Nationallied der Schweizer. Ich weiß nicht, wer dieses Nationallied der Schweizer gehört hat, aber ist von einem gläubiges Volk. Nur das Problem heute ist, das Volk nicht sehr gläubig. Aber es ist immer noch das Nationallied und einige sagen, sollen wir weiter dieses Nationallied singen? Ich spreche von den frommen Leuten. Nicht wahr? Und spricht auch über den Glauben an Gott. Und in der Schweiz, Schweiz ist sehr multikulturell, es gibt 24% Ausländer, in Zürich bis 33% Ausländer und in Genf 67% Ausländer. Und daher sind alle möglichen Glaubensrichtungen in der Schweiz vertreten. Auch in Deutschland ist es so. Nun, diese Einwanderer werden früher oder später Schweizer. Auch wenn sie zuerst nur den Schweizer Pass haben, nicht wahr? Aber später die Kinder von diesen Einwanderern werden nicht mehr als nicht Schweizer angesehen, sondern weil sie die Sprache kennen und die Gewohnheiten des Landes kennen, werden sie als Schweizer betrachtet. Aber können diese Leute dann dieses Nationallied singen? Das ist die große Diskussion. Auch hier in Europa war die Diskussion, ob die christlichen Werte des Abendlandes in der Verfassung niedergeschrieben werden sollten oder nicht. Und deswegen, ich glaube, es ist gut, manchmal sich die Frage der Bibel als der Grundlage der westlichen Kultur zu stellen. Und nicht nur im kulturellen Sinne, sondern in einen viel wichtigeren Sinn, meines Erachtens nach. Die Bundesminister für Forschung und Wissenschaft, Frau Dr. Annette Schavan, hat vor einige Zeit geschrieben, in der Einleitung zu einer Museumausstellung, die in Stuttgart stattfand, dass die Suche nach der Unsterblichkeit ist die wichtigste Frage der Menschheit. Interessant. Suche nach Unsterblichkeit. Und wenn ich mir die Frage stelle, welches ist das Hauptproblem, was wir heute haben, ist nicht die Frage, woher kommt der Mensch, sondern was geschieht, wenn jemand stirbt. Ist eine Frage, die wir gar nicht stellen wollen, weil unangenehm ist. Niemand von uns hat vor zu sterben. Aber es ist eine Tatsache, es ist nicht eine Sache des Glaubens, dass jeder einmal sterben wird. Und dafür brauche ich nicht gläubig zu sein. Aristoteles, der bekannteste Philosoph der Antike, stellte in seine Logik eine Prämisse. Logik ist, wie sollte man eigentlich logisch denken? Und in die erste Prämisse der Logik beginnt so: Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist sterblich, also Sokrates ist ein Mensch. Das heißt, wie definiert man einen Menschen? Aristoteles sagt, als sterblich, weil alle Menschen werden einmal sterben. Und es ist interessant, Folgendes festzustellen. Ich habe geheiratet und selbstverständlich, wir wollten mit meiner Frau Kinder bekommen und wir haben auch Kinder bekommen. Die Kinder sind in der Zwischenzeit größer geworden, haben selbst Kinder. Also ich bin Großvater geworden. Und wir haben uns sehr bemüht, dass sie eine sehr gute Erziehung haben. Meine Tochter ist Ärztin. Mein Sohn ist Universitätsprofessor der Wirtschaft. Aber wenn wir denken, wie viel wir investiert haben, damit unsere Kinder solche beruflichen Erfolg haben, ich denke jetzt, damit könnte ich meine Rente verdreifachen. Und wozu haben wir diese Kinder praktisch in diese Welt gebracht? Mit 6 Jahren haben wir sie in die Schule geschickt. Danach haben wir uns bemüht, dass sie die Schule gut bestehen, dass sie im Gymnasium kommen. Nach dem Gymnasium Universitätsstudium bezahlt, dann Studium, also nach der Universitätsstudium. Ob sie danach Rente bekommen, das steht in den Sternen. Lebensjahr, ne? 77, etwa 20 Jahre ist die höchste Lebenserwartung. Bei Männern ist etwas weniger, bei Frauen ist etwas mehr. Aber was geschieht danach? Tja, wir sterben. Wir haben uns eigentlich vorbereitet zum Leben. Aber in Wirklichkeit einmal werden wir sterben. Deswegen die Aussage von der Bundesministerin hat mich, war ich erstaunt, dass sie sagte, die Suche nach Unsterblichkeit oder die Frage der Unsterblichkeit ist die wichtigste Frage der Menschheit überhaupt. Es ist interessant, dass diese Frage lässt sich sogar in den Ausstellungen in diesem Jahr besonders sichtbar. Wir hatten eine Ausstellung, Mumienausstellung gehabt. Dieses Jahr ist das Jahr der Mumien. Wir hatten eine Mumienausstellung in Stuttgart gehabt, eine in Mannheim gehabt und eine Tutankhamun-Ausstellung in Zürich. Man hat in 2 Jahre Arbeit praktisch alle Bestandteile des Grabes von Tutankhamun nachgemacht. Es ist großartig, die Ausstellung in Zürich. Ich habe nie gedacht, dass das ursprüngliche Grab von Tutankhamun so groß gewesen war. Es ist praktisch so ein Raum, fast so groß wie diesen Raum. Und in diesem Raum waren 7 Särge, eine in dem anderen. Und im letzten Sarg war die Mumie von Tutankhamun. Und es ist interessant, wie viel Geld und Zeit die Ägypter investiert haben, um jemanden zu mumifizieren. Man hat einen Kostenausstellung gemacht, wie teuer wurde Tutankhamun zu mumifizieren. Und es waren etwa 80 Millionen Schweizer Franken. Also etwa 50 Millionen Euro ungefähr. Tutankhamun zu mumifizieren. Und warum wurde er mumifiziert? Die Ägypter dachten, dass wenn dieser Leichnam nicht verwest, die doppelte oder K dieses Menschen neben ihm bleiben würde. Und es war die einzige Möglichkeit, dass er dann weiterleben konnte. Wenn wir bedenken, sie haben 50 Millionen Euro bezahlt, damit dieser Mensch weiterleben konnte. Und die ägyptischen Ärzte haben das schöne Geld gemacht. Weil selbstverständlich, die haben da verschiedene Künstler angeheuert, die alles so nach einem bestimmten Schema vorbereitet haben. 90 Tage lang wurde dieser Leichnam mumifiziert. Und in der Universität Zürich wurde der Leichnam von Tutankhamun eine Computertomographie unterzogen. Und der Professor, der das machte, ich kenne ihn, hat dann in einem Zeitungsartikel gesagt, dass eigentlich einige Theorien über den Tod des Tutankhamun jetzt hinfällig geworden wären. Zum Beispiel, man sagte, dass Tutankhamun ziemlich früh starb, weil er einen Mordanschlag zum Opfer fiel. Also die Theorie des Mordanschlages konnte nicht bewiesen werden. Die Computertomographie zeigte wohl einen Bruch, aber der Bruch wurde nach dem Tod verursacht, nicht vor dem Tod. Das heißt, als Folge von einem Mordanschlag ist doch nicht gestorben. Er sagte, wir haben den Leichnam sehr genau untersucht. Wissen was er geglaubt oder gedacht haben, das können wir nicht. Ne? Wir können eine große Beschreibung machen, wie der Leichnam heute ausschaut. Aber welche Vorstellungen hat er damals gehabt? Darauf kann man keinen Rückschluss ziehen. Auf jeden Fall ist interessant, weil die Suche nach Unsterblichkeit ist die älteste Frage, die wir als Menschen haben. Ich hatte einmal eine Frau besucht, der verheiratet war mit einem Wirtschaftsfachmann. Er war der Vizepräsident einer Versicherungsgesellschaft. Und in der Schweiz gibt es sehr viele, also nicht sehr viele, sondern einige große Rückversicherungsgesellschaften. Denn diese Versicherungsgesellschaften sie versichern die Versicherungen. Normalerweise, wir nehmen eine Versicherung, aber die Versicherung wissen nicht, wenn einmal, ob sie in der Lage sein werden, die Summe, die sie versprechen, alle zu bezahlen. Und deswegen nehmen sie eine Rückversicherung. Sollte die Schäden einen bestimmten Betrag übersteigen, tritt die Rückversicherung ein. Und diese Rückversicherungsgesellschaft hatte von der Schweiz hatte die Swillings Tower in New York versichert. Die war rückversichert. Das heißt, eine amerikanische Versicherungsgesellschaft hatte die Swillings Tower je zu 3 Milliarden Dollar versichert. Und selbstverständlich, keine Versicherungsgesellschaft kann dafür haften. Und man hatte also eine Rückversicherung bei dieser Schweizer Firma genommen. Die Schweizer Firma hatte diese Rückversicherung gewährt. Das heißt, wenn der Schaden bestimmten Betrag übersteigt, übernimmt die Rückversicherungsgesellschaft das Risiko. Und ich komme zu ihm, ich besuchte ihn, weil die Frau manchmal unsere Gemeinde besuchte. Und der Mann sagt mir ganz am Anfang: Herr Mosparig, ich möchte Ihnen etwas sagen. Meine Mutter war Katholikin, mein Vater war evangelischer Christ. Die Eltern waren dagegen, dass sie heiraten, aber sie haben geheiratet und sie waren sehr glücklich. Und sie haben eine Sache beschlossen, nie über Religion zu sprechen. So, wenn Sie hier zu mir kommen, ich bitte Sie, nicht über Religion zu sprechen. Selbstverständlich, ich habe die Frau besucht, die uns besuchte, aber er wollte das Thema Religion ausklammern. Und ich wusste nicht, was für einen Beruf der hatte. Und deswegen habe ich gefragt, entschuldigen Sie, welchen Beruf haben Sie? Er sagte mir, ich bin Ökonomist, das heißt, ich habe meinen Betriebswirtschaftsabschluss in St. Gallen absolviert. Oh, sagte ich, mein Sohn ist auch Wirtschaftsfachmann. Ja, sagte ich, habe einen Magister in Ökonomie, in Wirtschaft gemacht und dann war ich in England gewesen und jetzt, und wo arbeiten Sie? Und er sagte mir, die Rückversicherungsgesellschaft. Und dann habe ich ihn gefragt, ist nicht diese Rückversicherungsgesellschaft, die Swillings Tower rückversichert hat? Ja, sagte er, wir sind jetzt in einige Wirtschaftsschwierigkeiten. Ich habe dann gefragt, und haben Sie, ist es nicht so, dass eine Diskussion in Amerika entsteht, ob der Schadenfall einfach ist oder zweifach? Weil das Problem ist, dass die Versicherungsgesellschaft garantieren pro Schadensfall. Und das Problem, waren die Swillings Tower ein Schadenfall oder zwei Schadenfälle? Ne? Je nachdem, wie man das sieht. Wenn man bedenkt, dass die gleiche terroristische Gruppe war, der das verursacht hat, selbstverständlich, es war der gleiche Fall. Aber wenn man berücksichtigt, dass zwei verschiedene Flugzeuge verwendet worden sind in zwei verschiedene Uhrzeiten, das sind zwei Fälle. Und die Diskussion der Gerichte in Amerika war ein Fall oder ein zweifacher Fall. Und in diesem Augenblick wurde entschieden, waren zwei Fälle. Und die Rückversicherungsgesellschaft musste also nicht 3 Milliarden für 3 Milliarden aufkommen, sondern für 6 Milliarden Dollar. Und selbstverständlich, damit war auch eine große Rückversicherungsgesellschaft am Rande der Möglichkeiten. Und dann habe ich gesagt, und haben Sie das nicht zuvor also berücksichtigt, dass es so etwas sein kann? Ja, sagte, niemand kommt auf die Idee, dass so etwas möglich ist. Und was machen Sie jetzt? Ich suche eine andere Arbeit. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, was ich mache eigentlich, es ist auch eine Art Rückversicherung anzubieten. Und wir begannen miteinander über Religion zu sprechen. Und der Mann überlegte eine Zeit lang und ich sagte, denken Sie mal, dass ich Ihnen eine Police anbieten könnte. Und in diese Police, ich könnte Ihnen nur anbieten, nochmal zu leben, aber nur 70 Jahre. Wie viel würden Sie dafür zahlen? Das heißt, wenn jemand mich anbieten würde, nochmal, nur 70 Jahre zu leben, nicht 80, nicht das ewige Leben, nicht wahr? Nur 70 Jahre, wie viel würde ich investieren? Und der Mann begann anzudenken. Denken Sie, dass es möglich wäre? Denken Sie vielleicht die Sache so. Einige Leute spielen Lotto. Denken Sie, dass es vielleicht möglich wäre, dass Sie 6 Richtige hätten und 10 Millionen Euro zur Verfügung stünden? Wenn Sie nur diese Wahrscheinlichkeit nachgehen, wie viel würden Sie setzen, wenn Sie wieder leben könnten? Und der Mann sagte mir, eigentlich, ich habe bis jetzt gerne gelebt, muss ich gestehen. Ich würde alle meine Sparnisse setzen, wenn ich wieder 70 Jahre leben könnte. Und deswegen ist wichtig, sich die Frage zu stellen, wie viel ist mein Leben wert? Für mich, nicht für jemand anders, ne? Wie viel ist mein Leben wert? Und wir finden verschiedene Antworten in unserer Gesellschaft. Es ist interessant, dass in der Schweiz viele junge Leute sich das Leben nehmen. Die Schweiz hat die höchste Selbstmordrate der Welt. Die Bevölkerung wächst sehr wenig. Wir haben 1,37% von Kindern je geschlossene Ehe. Das heißt, um zu heiraten, braucht man 2 Personen. Aber die Kinderzahl der Schweizer ist 1,37%. Das bedeutet, dass die Schweizer Bevölkerung etwa 7,5 Millionen Menschen, 1,6 Millionen sind Ausländer. Und etwa 1 Million sind Schweizer Papier nach. Sie haben einen Schweizer Pass. Die Kinder, die aber geboren werden, sind meistens von ausländischen Frauen, die in der Schweiz kommen. Und der Bevölkerungszuwachs, die in der Schweiz gibt, gibt es eigentlich durch Einwanderung. Besonders viele Deutschen kommen in der Schweiz durch die besseren Verdienstmöglichkeiten, die in der Schweiz gibt. Ne? Aber die Bevölkerung der Schweiz wächst von Ausländern. Das bedeutet, dass im Jahr 2050, wenn der Trend so weitergeht, es werden nur 3,5 Millionen echte Schweizer in der Schweiz wohnen. Und in 100 Jahren nur 1,5 Millionen echte Schweizer. Die anderen muss importierte Bevölkerung sein. Und warum? Zu wenig Kinder und eine zu hohe Selbstmordrate. Und die Frage ist, warum die Schweiz sich so blendende wirtschaftliche Möglichkeiten anbietet. Man verdient normalerweise 30% mehr als in Deutschland. Ist das wohlhabendste Land der Welt im Vergleich zu der Bevölkerung. Warum gibt es so wenig Lebenslust? Weil man so viel Geld hat? Oder weil man keinen Sinn im Leben findet? Verstehen wir? Und da sind wir hier in diese wichtige Frage. Welchen Sinn hat das Leben? Existieren wir nur, um zu existieren? Oder andere Fragen, die damit verbunden sind. Warum müssen wir sterben? Ist eine wichtige Frage der Wissenschaft. Die Ärzte haben mehrere Kongresse in den letzten Jahren gehabt, in denen sich mit der Frage des Todes auseinandergesetzt haben. Und man kam zu dem Ergebnis, dass ungefähr Grenzwerte für unser Leben könnten bis 120 Jahre sein, wenn wir sehr vegetarisch leben würden, wenig Käse, Milch und solche Sachen nehmen würden, nicht rauchen, nicht trinken, eine ganze Reihe von Dingen nicht tun, viel körperliche Übung machen, viel Wasser trinken, keine anderen Getränke, keine Säfte. Es wäre möglich, bis 120 Jahre zu leben. Das Problem ist, wer bezahlt die Rente? Oder wie lange müssten wir arbeiten danach, um bis 120 Jahre zu leben? Und da merken wir, es gibt auf dieses Problem keine Lösung. Auch nicht mal in so ein Land wie die Bundesrepublik. Wir sehen, dass eine der wichtigen Diskussionsprobleme der Zukunft ist, werden wir eine Rente bekommen oder ist bald die Regierung pleite? Das sind die Fragen, die uns heute bewegen. Und es gibt auch andere Probleme, die uns auch berühren. Zum Beispiel die Erdölkrise. Ich las gestern in der Schweiz ein Artikel, in dem man behauptete, dass wir müssen uns einstellen, unseren Lebensstandard sehr stark zu reduzieren, weil die bekannten Reserven an Erdöl können nicht Schritt halten mit dem Verbrauch. Man hat versucht, in Saudi-Arabien zu erfahren, ob es noch genügend Reserven an Erdöl gäbe. Und Saudi-Arabien schweigt. Deswegen, Amerika ist so verzweifelt auf der Suche von Erdöl, dass jetzt Condoleezza Rice gestern zu Besuch war bei Gaddafi in Libyen. Und obwohl Gaddafi eigentlich sehr schlecht vor einigen Jahren angesehen wurden. Man betrachtet ihn als einen wichtigen Partner von Amerika. Warum? Wegen die Erdölreserven, die in Libyen sind. Und auch wenn Chavez in Venezuela ein komischer Diktator ist und ständig gegen die Amerikaner protestiert und wettert, trotzdem, die Amerikaner sagen nichts, solange er Erdöl nach Amerika liefert. Und verstehen wir, und wir haben Schwierigkeiten mit Putin. Der Einmarsch von Putin in Georgien, die Bedrohung von den ganzen Osten, und wenn der ganze Osten bedroht ist, ist auch der Westen bedroht. Wenn die Grenze etwas näher kommt, kommen wir in der Zeit vor 1992, ne, vor 1989, wo man in Deutschland ziemlich unruhig war über das, was unsere Nachbarn im Osten machen möchten. Und wir merken wiederum, hier sind wir konfrontiert mit existenziellen Problemen, auf denen wir keine endgültige Antwort haben. Man denkt, im Osten ist jetzt eine Industrieanlage entstanden, wo man Erdöl produzieren kann aus Holz. Aber man denkt, wenn man kann, alle Bäume der Bundesrepublik abholzen würden, nicht wahr? Und jedes Mal neu pflanzen, das würde nur ausreichen, um ein Drittel der Erdölproduktion zu decken, die notwendig wäre, um unseren Autos fahren zu können. Man denkt Elektrizität, aber Elektrizität ohne Atom ist nicht möglich, auch wenn wir diesen Masten mit Windmühlen und so weiter überall flächendeckend tun würden. Also Sonnenenergie. Man denkt, man könnte in Afrika genügend Anlagen bauen und von dort Strom importieren. Aber trotzdem, es gibt einige Fragen, die nicht beantwortet werden kann. Wie kann man diesen Strom über den Ozean, über den Mittelmeer bringen, damit sie hier in Europa verwendet werden kann? Und so weiter. Wie stabil sind die Regierungen in Nordafrika? Ne? Wie stabil sind die Regierungen in Marokko, in Algier, in Tunesien, in Libyen, so dass man den ganzen Sahara-Wüste mit Sonnenkollektoren belegen kann. Es sind die Probleme unserer Zeit. Aber alle diese Probleme können das Leben auf dieser Erde möglich machen, aber beantworten nicht die Frage in Bezug auf mein persönliches Leben. Was wird mit mir geschehen nach dem Tod? Es war eine Frage, die ich immer wieder mir gestellt hatte. Einmal starben meine Eltern und meine Eltern haben etwas Geld hinterlassen, damit ich ihnen ein Grab, anständiges Grab baue. In Südamerika, ich bin Chilene, in Südamerika haben wir die Gewohnheit, so Häuschen für die Toten zu bauen. Es werden so Fächer gebaut. Und in diesem Fächer werden die Leichen so getan, ich war in einen Sarg verständlich, und das wird zugemauert. Und es gibt so ein kleines Häuschen, etwa 2,50 Meter, wo etwa 7 oder 8 Toten begraben sind. Das nennt man Kapellen. Das ist die Sitte des Landes. Und selbstverständlich, meine Eltern wollten auch so einen Grabstätte haben, sie haben das Geld gelassen und ich sollte das Grab meiner Großeltern benutzen, um so etwas zu bauen. Das Grab meiner Großeltern war schon ziemlich alt, daher es war gut, das zu erneuern, Und ich gab einen Baufirma den Auftrag, die besonders diese Häuschen in den Friedhöfen herstellt, so etwas zu bauen. Was ich nicht wusste, ist, dass ich Anwesen zahlen musste, als die Leichteile meiner Großeltern aufgehoben werden sollten. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich bezahle es und danach bringe ich die Särge von meinen Eltern an diesem Ort und die Sache ist erledigt. Aber ich musste dabei sein und sehen, was passiert mit den Resten. Und wenn man das zum ersten Mal schaut, ich habe Geschichte studiert, sehr viel, ich weiß sehr viel über Menschen, die gestorben sind, aber das, was sie geschrieben haben, aber mit den Knochen eines Toten, hatte ich mich nie befasst. Dafür muss man Mediziner sein oder sowas, oder Archäologe. Die befassen sich schon mit alten Knochen, aber ich nicht. Ne? Historiker befasst man sich mehr mit Dokumente. Und ich gehe hin, es wird das Grab geöffnet und man beginnt an, Teile der Särge und der Toten zu holen. Und plötzlich sehe ich, dass ein Oberschenkel kommt und der ist ersägt. Und ich habe mich erinnert, dass mein Vater mir erzählt hatte, dass mein Großvater als Folge eines Autounfalls gestorben ist. Man hätte ihm ein Bein amputiert. So, als ich diese zersägte Knochen sah, sagte, da ist mein Großvater. Das muss ihm gehören, ne? Es gibt keine andere Möglichkeit. Und danach plötzlich sehe ich so eine Haarpracht. Vor etwa 50 Jahren die anständigen Frauen hatten einen Knoten hier in Deutschland gehabt. Diese Gewohnheit der Knoten hinten ist allmählich verloren gegangen. Alle benutzen etwas kürzere Haare, die sind praktischer. Aber früher, man hat gemessen, die Frömmigkeit einer Frau, je größer der Knoten, der sie trug, ungefähr. Also so war es früher hier vor etwa 50 Jahren. Und meine Oma, ich hatte sie immer gesehen in einem Bild, die zu Hause war, und die trug solche eine besonderen Knoten. Und plötzlich sehe ich, dass die Totengräber einen solchen Knoten aus dem Grab herausholen. Und ich dachte, Moment mal, das muss meine Großmutter sein. Und so lernte ich meine Verwandten kennen, die ich nie kennengelernt hatte, weil sie starben vor meiner Geburt. Und wenn man da sein muss, man beginnt manchmal auch mit den Totengräbern zu sprechen. Und ich habe mich noch nie Fragen gestellt über das Problem des Todes und fragte ich, und woher kommen die Maden? Die Würmer. In Chile tut man so, also den Sarg, es wird alles mit Metall versehen, das ist eine Art Aluminiumblech, und es wird alles geschweißt umherum, und selbstverständlich, woher kommen die Maden in den Körper? War meine Frage. Oh, sagten die Leute, das bringt jeder Mensch mit sich. Und ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Also das hatte ich mir gar nicht gedacht, dass ich so mit ein paar... Ja, sagte, die sind nicht, die leben nicht, sondern sie sind in der Haut oder überall, auch in unsere Atemorgane. Die werden nur lebendig, wenn sie sterben. Und plötzlich begann bei mir überall zu jucken. So, dachte, Moment mal, also, wie könnte man desinfiziert werden, dachte ich. Ne? Also, das ist nicht so einfach. Und die Leute sagten mir weiter, dass ungefähr je nach Leiche zwischen 7,5 bis 12 Jahre genagt wird. Dann bleiben nur die Knochen. Und die Knochen, je nach Klima, zerfallen in etwa 60 bis 120 Jahre. In den Ort, wo ich wohnte, sagte, nach 60 Jahren bleibt nur Staub. Und dann dachte ich, also tatsächlich, ich habe keine Lust, dahin zu landen. Ne, also, was mir anbelangt, aber ich werde dahin landen. Und dann die grundlegende Frage, warum müssen wir sterben? Und die Frage der verschiedenen Religionen ist unterschiedlich. Aber es ist interessant, dass alle Religionen befassen sich mit der Frage des Lebens nach dem Tod. Wenn ich zum Beispiel den Hinduismus frage, im Hinduismus wird geglaubt, dass die Menschen, nachdem sie sterben, reinkarnieren können. Und deswegen gibt es in Indien 16 sozialen Schichten. Und die Leute sagen, spielt keine Rolle, was du jetzt in diesem Leben bist. Je nachdem, wie du dich benommen hast, wirst du wiedergeboren in eine untere oder in eine obere Schicht. Wenn du dich schlecht benommen hast, es kann sogar sein, dass du als Tier wiedergeboren wirst. Musst du wieder von unten beginnen, nach oben dich emporzuarbeiten. Und wenn man einen hinduistischen Lehrer fragt, welche Möglichkeit besteht, dass man aus diesem Kreis befreit wird, sie sagen, ja, es besteht eine Möglichkeit, es besteht ein Nirvana, eine Art Himmel, aber da kommt nur ein Mensch alle 1000 Jahre. Wir haben etwa 7 Milliarden Menschen. Welche Möglichkeit besteht, dass ich in das Nirvana komme? Wenn ein Mensch alle 7000 Jahre in das Nirvana kommt, welche Möglichkeit besteht, dass ich dahin komme? 0,0000 nichts. Das heißt, ist eine Hoffnung im Hinduismus? Eigentlich nein. Wenn wir in dem Koran schauen, das ist auch ein religiöses Buch, und der Koran sagt Mohammed, dass die Männer, die in ein Dschihad sterben, das heißt für Kämpfen, für den Glauben und in diesem Kampf sterben, in ein Paradies kommen, wo die Männer von 77 Frauen mit schönen Augen betreut werden. Das Problem ist, wo kommen die Frauen hin? Es gibt ein Paradies mit 77 Männern für die Frauen. Und der Koran schweigt. Aber der Koran sagt, dass für die anderen der Weg von dieser Erde zum Paradies, es ist eigentlich so schmal wie ein Haar. Und die Mehrzahl der Leute, die versuchen, diesen Weg zu beschreiten, fallen runter. Und dann werden sie vernichtet oder für immer gequält. Das heißt, welche Möglichkeit besteht, im islamischen Paradies zu kommen? Und trotzdem, in Islam, die Leute versuchen, sich anzustrengen, um dahin zu kommen. Und wir sehen, wie die Terroristen sich in der Luft sprengen, in der Hoffnung, dass dadurch sie einen sicheren Eintrittskarte im Paradies haben. verstehen wir? Und wenn ich der Wissenschaft frage, ich finde in der Wissenschaft, und ich bin selbst Wissenschaftler, Historiker vom Beruf, viele Antworten auf viele Sachen, kluge Erklärung über die, wie den Menschen und die Tierwelt entstanden ist. Churchill pflegte zu sagen, dass er keine Angst hat zu sterben, sondern in der Hand der Historiker zu fallen, was aus ihm machen würden. In Wirklichkeit, wir befassen uns immer mit den Toten. Wir schreiben der Geschichte von dem, was geschrieben in Büchern nicht beantwortet wird. Der Tod wird als eine Feststellung gesehen, aber keine der Philosophen stellt sich die Frage, auch in der griechischen Philosophie, woher kommt der Tod? Warum sterben die Menschen? Das einzige Buch, das sich mit dieser Frage befasst, ist die Bibel. Und wir finden die Antwort auf diese Frage im Römerbrief Kapitel 5, Vers 12. Römerbrief Kapitel 5, Vers 12. Der Apostel Paulus schreibt hier im Römer Kapitel 5, Vers 12 Folgendes. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Und im Griechischen steht deswegen oder daher alle Menschen oder sie sündigen alle. Sie sündigen alle. Das heißt, wenn ich diesen Text genau lese, die Bibel sagt, durch einen Menschen ist die Sünde und der Tod in die Welt gekommen. Die Sünde und der Tod. Was versteht man unter Sünde, wenn wir das Wort etymologisch von Griechisch her betrachten, das heißt, was im Griechischen dieses Wort Amartias, was Luther mit Sünde wieder betrachtet, bedeutet eigentlich nicht in Ziel treffen. Das heißt, ich stelle mich vor, in der Schweiz gibt es viele Leute, die so schießen in den Bergen. Alle Leute in der Schweiz müssen Militärdienst machen und es gibt eine Tradition, wie kriegt man die Löcher im Schweizer Käse? Und man sagt, dass man verwendet diese Käse als Zielscheibe und daher die Schweizer schießen und so entstehen diese Löcher in den Emmentaler. Es gibt eine andere Tradition, man sagt, man nehme ein Loch und fülle es, also man versucht es mit Käse umherum zu dekorieren und so entsteht den Emmentaler. Das sind die zwei Traditionen, wie diese Schweizer Käse entstehen. Aber auf jeden Fall, der Begriff Sünde bedeutet nicht ins Ziel treffen, daneben treffen. Wir wollen etwas erreichen und es gelingt uns nicht. Eine Frau möchte einen guten Kuchen bereiten, nicht wahr? Und es gelingt ihr nicht, alles fällt zusammen und muss diesen Kuchen, schönen Kuchen, wegschmeißen, ein neu machen. Nicht gelingen, könnte man sagen. Aber der Tod kommt durch die Sünde und der Tod kommt durch einen Menschen. Und wenn wir denken, durch einen Menschen, warum durch einen Menschen? Wer ist schuld? Was alle sagen, Eva. Durch einen Menschen, wer? Eva. Und damit sind wir konfrontiert mit einem Thema, die heute eine gewisse Polemik verursacht. Woher kommen die Menschen? Und vor einigen Jahren glaubten, dass der Homo sapiens sapiens eigentlich von den Homo sapiens kam. Und der Homo sapiens war eine Nachfahre der Neandertal. Bis ein Bonner Professor auf die Idee kam, das ist nicht möglich. Im Jahr 1996, als dieses Museum in Mettmann geweiht wurde, in Neandertal, ich war in Neandertal, da wo der Neandertaler war, man hat ein Erklärungsmodell gebaut. Man kommt in dieses Museum herein und es gibt zwei Modelle. Das ist das Schöpfungsmodell der Bibel und das ist so, wie die Evolutionisten es glauben. Und die Evolutionisten haben geglaubt, dass der Neandertaler ein Vorfahre des Homo sapiens wäre. Bis der Bonner Professor meinte, nein, das ist nicht möglich. Wie hat es der Bonner Professor es bewiesen? Er hat eine ADN-Analyse gemacht des Neandertalers und des Menschen. Und ich war kurz nach der Einweihung in Mettmann besuchte ich dieses Museum und in diesem Augenblick wurde die Nachricht bekannt, dass der Bonner Professor gesagt hätte, der Neandertaler hat mit den Menschen nichts zu tun. Bis dahin haben alle Wissenschaftler geglaubt, der Neandertaler ist ein Vorfahren des Menschen. Und dann plötzlich, es ist unmöglich, der Neandertaler muss ein Vorfahren der Menschen. Im Museum war man entrüstet, weil das Land Nordrhein-Westfalen hatte 600 Millionen D-Mark investiert, um dieses Museum zu bauen. Und schließlich der Bonner Professor kam, der Neandertaler hat mit den Menschen nichts zu tun. Und da war der Neandertaler genau unter den Vorfahren des Menschen dargestellt. Man verlangte eine neue Forschung. Man hat die Aussagen des Bonner Professors nicht geglaubt. 5 Universitäten wurden beauftragt, nochmal eine ADN-Analyse des Neandertalers zu machen. Eine in London, eine in New York, verschiedene Teile der Welt. Und alle 5 Universitäten kamen zu dem Ergebnis, den ADN des Neandertalers hat nichts zu tun mit dem ADN des Menschen. Bis dahin war der Neandertaler etwa 30.000 Jahre alt. Dann kam eine neue wissenschaftliche Theorie. Der Neandertaler ist 700.000 Jahre alt. Warum kam? Weil plötzlich der Neandertaler 700.000 Jahre alt. Bis 1996 war nur 30.000 Jahre alt. Und plötzlich, ab 98 war der Neandertaler 700.000 Jahre alt. Wie viel weiß die Wissenschaft über die Vergangenheit? Oder glaubt, vermutet nur die Wissenschaft? Das heißt, wie macht man Wissenschaft? Das muss man wissen. Wie macht man Wissenschaft? Ne? Man muss bedenken, die Knochen von Toten haben nicht ein Schild daneben, wir sind 700.000 Jahre alt. Sondern das ist eigentlich eine kluge Überlegung über die Vergangenheit. Aber in Wirklichkeit, wenn wir in ein historisches Institut gehen würden, die Historiker würden uns sagen, wir können etwas mit Sicherheit sagen, bis vor etwa 2500 Jahre. Was älter ist, ist nur Vermutung. Und das sagen wir. Ne? Was man quellenmäßig belegen kann, geht bis 2500 Jahre vor unserer Zeit. Alles andere, was davor ist, kann man nur vermuten. Das heißt, was bedeutet die Erklärung der Wissenschaft über die frühere Vergangenheit? Vermutungen. Und selbstverständlich, wir versuchen uns Antworten zu geben über alle Sachen. Es gibt auch Wissenschaftler, manche Kollegen von mir arbeiten in Bezug auf der Zukunft der Forschung der Zukunft. Die sind Futurologen. Was man macht, ist aufgrund unserer historischen Kenntnisse Modelle zu schaffen, wie es möglich ist, die Entwicklung einer Gesellschaft vorauszusagen. Die Politiker leben von der Arbeit dieser Zukunftsforscher. Weil die Politiker können etwas anbieten, wenn die Zukunftsforscher ihnen Möglichkeiten anbieten, was könnte man und wie könnte man in der Zukunft bestimmte Entwicklungen erreichen. Das ist eine Sache, da arbeiten meine Kollegen, einige meine Kollegen, in jedem Außenministerium. Es gibt eine Sparte, wo man vermuten muss, wie sollte man reagieren, wenn die Freunde, wir haben heute keine Feinde im Ausland, nur Freunde, nicht wahr? Wenn unsere Freunde solche Maßnahmen treffen, wie unsere Freunde, die Russen, in Georgien einfallen. Nicht, dass die Bundesrepublik völlig überrascht worden wäre über die Reaktion der Russen. Nein, sicherlich einige meiner Kollegen hatten schon damit gearbeitet, welche Szenarien möglich sind. Und deswegen fährt den Außenminister und versucht jetzt, die Russen zu überzeugen, dass es gut ist, Georgien zu verlassen und den Frieden auf dieser Erde zu wahren. Aber ein Krieg der EU gegen Russland ist nicht in Sicht. Aber könnte es möglich sein? Ja, je nachdem, wie unsere Freunde, die Russen, reagieren. Das muss man auch bedenken. Das heißt, die Futurologen arbeiten mit diesen Hypothesen über die Zukunft. Wissen die Futurologen, wie die Zukunft ausschauen wird? Nein. Aber man kann bestimmte unterschiedliche Szenarien bauen. Und je nachdem, wie klug der Politiker ist, wird eine dieser Szenarien als möglich halten und versuchen dadurch die Probleme der Zukunft zu meistern. So funktioniert die Wissenschaft. Das heißt, wir vermuten manche Dinge über die Vergangenheit und wir vermuten manche Dinge über die Zukunft. Und wenn wir mit einem Arzt sprechen und wir ein bestimmtes Bewegen haben, und versuchen zu fragen, ja, warum bekomme ich diesen Beweh? Warum bekomme ich diesen Schmerz? Ja, wird mir der Arzt sagen, die Schmerzen werden verursacht durch den Austausch im Nervensystem der Kalium- und Natriumsalze. Aha, aber warum gibt es diesen Austausch und diesen Schmerz? Warum habe ich zum Beispiel Migräne? Ja, es gibt verschiedene Theorien darüber. Aber vielleicht dieses Medikament kann Ihnen helfen. Und ich glaube an dieses Medikament und hilft mir eine Zeit lang, bis ich plötzlich merke, ich habe immer noch Migräne. Da werde ich getröstet mit einem ganz neuen Medikament, die jetzt in irgendeiner Firma entwickelt worden ist. Und so weiter. Gemäß einem Artikel des Spiegels letzte Woche, die größte Menge an Geld der Krankenkassen wird verwendet, 29 Milliarden Euro in Schmerztherapie. Man weiß noch nicht, wie man den Schmerz begegnen kann und welchen Ursprung hat dieser Schmerz. Es gibt verschiedene kluge Theorien. Aber woher kommt der Schmerz? Weiß man tatsächlich nicht. Und deswegen diese Aussage ist so interessant. Die Bibel sagt uns, dass der Tod, und der Tod hat auch mit Schmerzen zu tun, und die Sünde hat der Ursprung in einem Menschen. Also der Neandertaler war es nicht. Das wissen wir schon. Das hat mit uns Menschen nichts zu tun. Und daher, es bleibt uns als Alternative nur die Antwort, was die Bibel gibt. Wer? Adam oder Eva? Was meinen Sie? Wem geben wir die Schuld? Also ich möchte lesen ein Teil aus der Apokryphen. Man nennt Apokryphen Teile der Bibel, die eigentlich nur in griechischer Übersetzung gibt und wo man darüber diskutiert, ob es Teile der Bibel sind oder nicht. Die katholische Kirche hat erst im Jahr 1564 offiziell sie in der Bibel aufgenommen. Ne? Sie nennt es deuterokanonisch, das ist der lateinische Begriff dafür, deutero ist eigentlich griechisch, nicht wahr? Kanonisch nach dem Maß, das heißt Bücher aus zweiter Inspiration. Und die wurden erst in den Konzil von Trento nach der Reformation aufgenommen, weil man dachte, dass man dadurch einige der Lehren der katholischen Kirche beweisen konnte. Luther hat diese Bücher übersetzt und in manche Lutherbibel finden sich diese Bücher, aber er sagte, die sind erbaulich zum Lesen, aber nicht der gleichen Wert wie die Bibel. Und so, vielleicht haben Sie dieses Buch nicht in Ihren Bibeln, im Buch von Sirach, Kapitel 25, Vers 32 steht wie folgt. Jesus Sirach. Nicht alle Bibel haben dieses Buch, weil die Mehrzahl der protestantischen Bibel hat dieses Bücher nicht angenommen. In den katholischen Bibeln finden sich diese Bücher. Und hier steht, die Sünde nahm ihren Anfang bei einer Frau und um ihretwillen müssen wir alle sterben. Kapitel 25, 32. Und um ihretwillen müssen wir alle sterben. Das heißt, was sagt Jesus Sirach? Wer ist schuld an allem? Die? Eine Frau. Und daher, wo kommen alle Leiden von uns Männer? Das ist Jesus Sirach, Kapitel 25, Vers 32. Woher kommt unser Leiden? Ne? Das gibt bei dir nicht, den 32? In der Lutherbibel gibt es den 32, in der katholischen Bibel ist nächsten Kapitel. Nächsten Kapitel, ich glaube, Nummer 8, wenn ich mich nicht irre. Ne? Also in der Lutherbibel steht unter 25, 32, in der katholischen Bibel ist, ich glaube, ist etwas weiter unten oder weiter vor, weil die Zählung der Kapitel ist anders. Ne? Auf jeden Fall steht auch in der katholischen Bibel. Ich glaube, es ist Kapitel 25, 24. Da steht es. Kapitel 25, 24. Ja, steht. Ne? In der katholischen Bibel, Kapitel 25, 24. Also, die Bibel aber, also der Rest der Bibel, ist nicht dieser Meinung. Und wir finden zum Beispiel eine interessante Aussage in 1. Korinther, im Neuen Testament. Im Neuen Testament. 1. Korinther, Kapitel 15. Und wir wollen hier lesen, Vers 20 bis 23. Hier steht wie folgt. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wenn sie, wie sie in Eva alle sterben, Was steht im Neuen Testament? In Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Also ist interessant, dass die Bibel erklärt, dass wir alle Menschen sterben, weil Adam gesündigt hat. Aber wenn ich tatsächlich die Bibel lese, wer zuerst von dem Baum gegessen hat, war Eva. Warum sterben wir wegen Adam? Eine gute Frage, ne? Warum sterben wir wegen Adam? Auch die Bibel gibt uns eine Antwort diesbezüglich. Im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 12 und 13. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 12 und 13. Hier steht, Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau hat sich zur Übertretung verführen lassen. Also schauen wir mal ganz genau hin. Eva wurde betrogen. Man verkaufte Eva etwas, was nicht die Wirklichkeit entsprach. So steht auch in der Bibel. Eva sagt, die Schlange hat mich betrogen. Ne? Das sagt Eva. Und ich habe gegessen. Aber Adam wurde nicht betrogen. Es wird ausdrücklich hier gesagt. Adam wurde nicht verführt. Das heißt, die Frau ist nicht schuld, dass Adam aß. Ja? Hat Eva Adam verführt? Nein. Das sagt die Bibel. Eva hat Adam nicht verführt. Adam, die Frau brachte ihm die Frucht. Aber Adam musste wissen, ob er davon essen konnte oder nicht. Und wenn ich genau in der Bibel lese, ich finde folgende Aussage, lesen wir am Anfang. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 15 bis 17, ganz am Anfang der Bibel, also es ist leicht zu finden. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Für wen war dieses Gesetz? Für den Mann oder für die Frau? Nur für Adam, weil Eva existierte noch gar nicht. Lesen wir weiter. Und Gott, der Herr, sprach, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die um ihm sei. Und Gott, der Herr, machte alle Tiere und brachte sie zu Adam. Und Adam gab alle Tieren einen Namen, nicht wahr? Jedes Vieh, jeden Vogel unter dem Himmel bekam seinen Namen. Aber für den Menschen, Vers 20, war keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Und er schlief ein und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von den Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie von Manne genommen ist. Welche war das letzte Tier, was Adam einen Namen gab? Nein, Männin war das letzte Tier. Ne? Adam musste alle Tiere einen Namen geben. Und am Ende kam die aus der Rippe. Und welchen Namen gab ihm? Menin, weil vom Manne her kam. Also es ist interessant, dass als Gott gebot, dass der Mensch nicht vom Baum der Erkenntnis essen sollte, gab es nur Adam. Und Gott sagte, an dem Tag, an dem du davon issest, wirst du des Todes sterben. Ja, steht so in der Bibel. Ist interessant, also wenn ich ganz genau schaue, deswegen, ich habe mich immer gefragt, warum sagt der Paulus da, dass Adam an allem schuld ist? Es muss doch Eva an allem schuld. Sie hat zuerst gegessen. Nein, aber als der Mann aß, aß er wissend, was er tat. Die Frau wurde betrogen. Aber der Mensch, Adam, wusste, was er tat. Er beschloss, Gott ungehorsam zu sein. Das ist, was die Bibel mir sagt. Die Bibel sagt mir, dass Adam hat entschieden, sozusagen, ich wähle den Tod. Und deswegen sagt die Bibel, dass alle nach Adam sterben. Und das ist eine Tatsache. Das haben wir, ohne zu glauben, zuerst festgestellt, dass alle Menschen sterben. Nur die Bibel gibt mir die Erklärung, warum wir sterben. Wir sterben, weil wir alle von Adam her kommen. Und alle Kinder eines Sünders sind Sünder. Und alle Kinder eines Sünders, der zum Tode verdammt ist, werden sterblich geboren. Das ist, was die Bibel uns sagt. Es ist interessant, als ich geboren wurde, ich nahm keine Entscheidung, in eine Welt zu kommen, in der man stirbt. Ich wurde geboren, ohne dass mich zuvor gefragt hätte, willst du geboren werden in eine Welt, wo man stirbt? Hat man ihn gefragt, woher? Hat man gefragt oder nicht? Nee, es war auch keine demokratische Entscheidung. Die anderen Kinder wurden gar nicht gefragt, ob sie wollten, dass ich geboren werde oder nicht. Und als meine Eltern zusammen waren, sie wussten auch nicht, ob sie tatsächlich gelingen würde oder nicht. Aber plötzlich, ich war da. Und selbstverständlich, meine Eltern haben sich gefreut, dass ich geboren war. Sie haben sich aber nicht die Überlegung gemacht, dieses Kind ist geboren, um einmal zu sterben. Warum wurde ich mit dieser Frage konfrontiert, was ich jetzt Ihnen erzählte? Als ich meine junge Frau hier in Deutschland heiratete und wir sind danach nach Chile ausgewandert, nicht wahr? Also ich war Chilene, meine Frau war Deutsche, nicht wahr? Und wir sind nach Chile gekommen, unterwegs. Damals musste man mit dem Schiff fahren. Es gab keine Flugzeuge, die so leicht über den Teich flogen. Also wir sind mit dem Schiff von London nach Buenos Aires und von Buenos Aires sind dann mit dem Flugzeug nach Chile geflogen. Aber meine Frau war schwanger und unser erstes Kind ist in Argentinien geboren. Und das Kind lebte 3 Tage und starb. Und ich stellte mich folgende Frage, warum starb dieses Kind eigentlich? Und es gab 2 Möglichkeiten. Wir wissen auch von der Bibel her, dass der Sündesold ist der Tod. So steht im Römer Kapitel 6, Vers 23, der Sündesold ist der Tod. Und die Frage, die wir hatten, war, was für Sünde hat es dieses Kind getan? Warum ist sie gestorben? Und selbstverständlich, da beginnt unser Gehirn zu funktionieren und sagen, vielleicht wir haben etwas Falsches gemacht. Und Gott hat unser Kind bestraft, weil wir etwas Falsches gemacht haben. Das kommt manchmal im Sinn, das kann man nicht vermeiden. Und fast ein Jahr lang hatten wir mit meiner Frau sehr wenig miteinander gesprochen. Eine hat dem anderen geschaut und praktisch sich die Frage gestellt, wer von uns ist schuld, dass das Kind starb. Und das sind existenzielle Probleme, die wir haben, mit denen wir konfrontiert werden. Verstehen wir? Das heißt, es war nicht einfach ein Spaß. Unser Kind war tot. Wir mussten sie beerdigen. Wir hatten uns so gefreut auf das Kind. Und das Kind war tot. 3 Tage nach der Geburt gestorben. Wir mussten dieses Kind in ein fremdes Land begraben, fremd für uns beiden, und weitergehen zu unserem Ziel. Und die Frage hat uns wehgetan. Wir dachten, vielleicht unsere Eltern könnten schuld sein. Begannen uns zu überlegen, ob unsere Eltern nicht schuld sein konnten, oder vielleicht mal unsere Großeltern. Bis ich schließlich den Text im Römer fand, dass wir eigentlich in Adam alle Menschen sterben. Und es spielt keine Rolle, wann wir sterben. Wir können als kleine Kinder sterben oder als Erwachsenen. Nur wir wissen bei der Geburt nicht, wie lange wir leben werden. Einige Leute sterben als junge Leute als Folge eines Unfalles. Das gibt es auch. Einige junge Leute wie in der Schweiz, 23 pro 1000 geborenen junge Leute nehmen sich das Leben, bevor man die 21. Lebensjahr erreicht hat. Die höchste Selbstmordrate der Welt. Und man denkt, in der Schweiz ist man gut aufgehoben. Warum wählt man dann den Tod? Und diese Frage wurde gestern in einer Tageszeitung in der Schweiz behandelt. Die Schweiz hat sehr gute Tageszeitungen. Also ich lese es gern, der Neue Zürcher Zeitung, und Tagesanzeige, manchmal lese ich auch den Frankfurter Allgemeine und andere Zeitungen aus Deutschland, aber ich lese auch gerne die Zeitungen in der Schweiz. Und in den Tagesanzeiger war die Überlegung eines Atheisten über den Sinn des Lebens. Und er sagte, auch wenn wir im Leben keinen Sinn finden, müssen wir ethische Werte verfolgen. Es war eigentlich ein Unsinn, was er gesagt hat. Rational hergesehen war ein Unsinn, weil wenn das Leben keinen Sinn hat, dann muss ich versuchen, egoistisch zu leben. Die Hauptsache, dass ich gut habe. Mich interessiert nicht, was den anderen passiert. Wenn nur dieses Leben gibt. Aber er sagte, nein, wir müssen versuchen, als Menschen etwas von den Religionen wieder sozusagen gewinnen und versuchen, dem Leben manche Werte zu geben, weil sonst unsere Gesellschaft geht zugrunde. Ein Atheist. Er möchte nicht an Gott glauben, aber er möchte doch die Werte der Religionen für sich in Anspruch nehmen. Und das ist das Problem. Das Problem der Antwort auf die existenziellen Fragen funktionieren nicht ohne Gott. Weil nur Gott ist der, der fähig wäre, mir das Leben wiederzugeben. Wir als Menschen sind ziemlich intelligent. Wir bauen Autos. Wir bauen Computers. Wir bauen verschiedene Sachen. Und alle diese Dinge, die wir machen, tun wir eigentlich aus Erde. Woher stammen die Bestandteile, um ein Auto zu bauen? Von der Erde. Woher stammen die Bestandteile, um einen Computer zu bauen? Aus der Erde. Dell, die bekannte Computerfirma, die ein Drittel aller Computer der Welt produziert, produziert 29.000 Computer pro Tag. 29.000 Computer, das war gemäß einer Statistik vor 2 Jahren. Ich weiß es nicht, wie viel heute produziert wird, aber 29.000 Computer. Und die Computer werden immer billiger, noch kräftiger, noch können vieles tun. Ich kann mich erinnern, vor etwa 27 Jahren habe ich meinen ersten Computer gekauft. Der hatte keine Festplatte, der hatte nur 2 Laufwerke. Und wir haben nur in Bytes gezählt, nicht in Megabytes oder Gigabytes. Die waren sehr primitive Dinge, aber 15.000 D-Mark hat es gekostet. Ein Vermögen damals. Nicht wahr? Heute fragt mal, wie spät es ist und kriegt man einen Computer als Beilage beinahe. Nicht wahr? So billig sind die geworden. Man versucht jetzt einen Computer zu machen unter $100. Man glaubt, dass diesen Computer die Bevölkerung der armen Länder revolutionieren kann, indem man mit einfachen Programmen manches bewältigen kann. Man hat schon diesen Computer gemacht unter $100, also 80 Euro oder 70 Euro. Aber man braucht dafür nur Erde, Energie und Know-how. Und 29.000 Computer an einem Tag. Es werden jährlich produziert etwa 60 Millionen Fahrzeuge. VW macht einige Millionen. Man muss General Motors, Hyundai und alle Marken, nicht wahr, machen einige Millionen Fahrzeuge. Und wir erstaunen nicht, dass diese Fahrzeuge fahren. Und jedes Mal arbeiten weniger Menschen und automatisierten Fabriken, die alles machen. Was benötigen wir dafür? Know-how, Technologie und Power. Also Kraftwerken, Energie. Das ist das, was wir gebrauchen. Und wir gebrauchen Erde. Wie wurde der erste Mensch gemacht? Die Bibel sagt uns, wie wurde er gemacht. In 1. Mose Kapitel 2. 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Das heißt mit anderen Worten, die Bibel sagt uns, dass der liebe Gott eine Technologie besitzt, die ein bisschen weiter fortgeschritten ist als unsere Technologie heute. Dass er in der Lage ist, Menschen aus dem Staub diese Erde zu machen. Aus Erde vom Acker. Und wenn ich mich überlege, dass die Antwort, was die Bibel gibt in Bezug auf das Thema des Todes, ist die Auferstehung der Toten. Und das möchten wir lesen auch. Die Auferstehung der Toten. Da muss ich mir überlegen, ob der liebe Gott solche eine Technologie besitzt oder nicht. Lesen wir 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13 und folgende. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13 und folgende. Paulus sagt hier: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht in Ungewissen lassen über die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also hier, Paulus unterscheidet zwischen Menschen, die doch eine Hoffnung haben, und Menschen, die keine Hoffnung haben. Ne? Wenn ich denke zum Beispiel Hinduismus, welche Hoffnung haben die Hinduisten? Eigentlich keine. Ne? Man würde denken, wenn jemand stirbt in Indien, die Leute sind glücklich, schließlich werden sie wiedergeboren in einen anderen Menschen. Aber es ist erschreckend zu sehen, wie die Leute leiden, wenn ein Familienangehöriger stirbt, anstelle dass man sich freut, weil er wiedergeboren wird. Es gibt also eine Schreckenskarawane. Und in jeder Zivilisation geschieht genau das Gleiche. Und deswegen, Paulus sagt, dass es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die keine Hoffnung haben. Weil im Hinduismus die Leute glauben, dass sie gezwungen sind zu reinkarnieren. Es ist nicht eine Hoffnung, dass ich weiterleben kann, sondern in dem Hinduismus, wenn wir tatsächlich uns mit den hinduistischen Büchern auseinandersetzen, nein, das ist ein Dharma. Das ist etwas, wozu ich gezwungen bin. Nein, ich möchte nicht weiterleben. Nein, du musst wieder leben. Aber ich habe in meinem Leben nicht ein... Nein, du musst reinkarnieren. Verstehen wir? Das heißt, ist keine Hoffnung, ist ein Zwang. Dagegen die Bibel sagt mir, dass ich diese Hoffnung wählen kann. Das werden wir morgen sehen, heute nicht. Aber lesen wir hier, was weiter gesagt wird. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, bis der Herr kommt, denen nicht zuvor kommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird im befehlenden Ton, so steht eigentlich im Griechischen, nicht wahr? Im befehlenden Ton, in der Stimme des Erzengels und in die Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen Menschen mit Hoffnung in Bezug auf die Zukunft und Menschen ohne Hoffnung. Menschen mit Hoffnung denken, dass Gott die Fähigkeit hat und die Kraft hat und die Allmacht hat, Toten wieder zum Leben zu erwecken. Menschen, die keine Hoffnung haben, das Einzige, was sie machen können, ist weinen. Und verstehen wir, wir sind, jeder von uns, ist eine existenzielle Frage, ob ich Gott glaube oder nicht glaube. Ob Gott mir das Leben wiedergeben kann, wenn er kommt, oder er nicht fähig ist, mir das Leben zu geben. Das ist die wichtigste Frage unserer Zeit, weil diese Frage betrifft mich, betrifft auch Sie. Es ist nicht eine Frage, die wir ausweichen können. Und deswegen, ich glaube, es ist gut, dass wir uns mit diesen Worten der Bibel befassen und sehen, ob eine Anwendung in unserem Leben finden. Weil vielleicht können wir dadurch glücklicher werden. Menschen mit Hoffnung sind glückliche Menschen. Menschen ohne Hoffnung versinken in Unglück. Möge Gott uns helfen. Amen.
Den wir hier im Studium, im Hören auch erleben konnten. Herr, wenn wir nachher nach Hause gehen, dann bitten wir dich um deinen Segen, dass wir heil nach Hause kommen. Herr, dass wir mit Hoffnung nach Hause gehen, weil wir in dir Trost finden. Amen.